Deutschlandfunk.
Januar 1937. Um 19.30 Uhr in Halle. Fahre direkt mit Tram zu Poreps Wohnung. Nicht da. Rufe ihn im Theater an. Sehr nett. Gehe zur Barfüßerstraße an Moritzburg vorbei, wo das Museum ist. Rede mit Wärterin, die in kurzen Hosen im Hof herumläuft. Die Modernen sind allesamt in einem dunklen Raum und nur bei künstlichem Licht zu betrachten.
Samuel Beckett, German Diaries, Teil 3.
Nehme Zimmer im Pilsener Urquell, 4,50 Mark inklusive Frühstück. Poreb kommt gegen 21.30 Uhr. Erzählt von einem Film, den er für die mexikanische Regierung hatte machen sollen, ähnlich wie der von Eisenstein. Dann habe ein Freund ihn überredet, nach Halle zu kommen, um die Händel-Festspiele zu organisieren. 250. Geburtstag. Dann bedrängt worden zu bleiben, als Bühnenbildner am Stadttheater zu arbeiten, weil er im neuen Deutschland groß rauskommen würde. Sagt, dass er in Deutschland nichts geworden ist und nie etwas werden wird und dass er nach Mexiko zurück will, sobald die Spielzeit vorbei ist. Oder nach Kleinborn über Fritz Busch. Wird mir für Dresden die Adresse von Gret Paluca geben, Deutschlands bekanntester Tänzerin. Sehr nett. Ist auch befreundet mit Darius Milhaud in Paris. 23.01. Schlechte Nacht. Spät auf. Gehe zum Marktplatz. Sehr belebt. Schaue mir den Roten Turm an, Rathaus, Roland, Kirche und gehe runter zum Hallmarkt. Genauso belebt. Laufe dann zur Moritzburg und bin kurz nach 11 im Museum. 20 Pfennig Eintritt und 20 zusätzlich für die Schreckenskammer, wo ich sofort hingehe, in Begleitung eines charmanten, bärtigen alten Dieners. Hervorragende Sammlung. Heckel, Unterhaltung, er selbst, Gattin und noch jemand. Praktisch identisch mit Bild, das im Hamburger Keller weggesperrt ist. Landschaft in Flandern. Sehr plastisch, sagt Dina, wenn man es von Weitem durch eine Fensterscheibe betrachtet. Klee, Geist des Don X. Phänomen des Verfalls wird dargestellt. Faule Zähne, Speichel, Nasengrind. Klee, Angsttraum. Beklemmende Größenverhältnisse, rot zu dunklem Klumpen zusammengefasst. Dina beschwert sich, dass Klee wie ein Kind zeichnet. Franz Marc, Tierschicksale. Pferde schreien im völligen Chaos. Schweine ruhig. Reh bäumt sich auf unter umstürzendem Baum. Rote Füchse auf der Lauer im Hintergrund. Nolde, Haremswächter. Dina äußert sich abfällig über die Umsetzung von Kopf des Eunuchen. Judas vor den hohen Priestern. Schreckliche Karikatur des Jiden, die dem Diener gefällt. Wie kommt man bloß zu so einer Haltung? Ausdruck von Noldes versauter Einstellung. Sollte nur Natur malen. Abendmahl. Interessante Komposition und wunderbar gemalt. Licht des Glaubens entströmt dem Kelch. Kirchner, kartenspielender Knabe. Was soll dieser Wasserkopf? Sagt der Diener. Gelbe Tänzerin. Nicht mein Fall, meint Diener. Technik des frühen Feininger, von dem es auch ein paar Exemplare hier gibt, verstören den Diener wegen der Perspektive, die es in der Natur so nun mal nicht gibt. Ich gebe ihm 50 Pfennig. Gehe anschließend zur Sammlung Weise in die Händelstraße. Nette Dame und wunderschönes Haus. Massenhaft Bilder von Kirchner, auch aus seiner letzten Phase in Davos. Hatte einen Nervenzusammenbruch während der Grundausbildung zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Aus dem Krankenhaus über Grenze in die Schweiz geflohen. Danach nur einmal wieder in Deutschland gewesen, wo er sich ständig verfolgt fühlte. Wir sitzen einen Augenblick lang in einem Zimmer im Obergeschoss und reden über die Kluft zwischen Künstler, Funktionär und Öffentlichkeit, die seit dem 19. Jahrhundert immer tiefer wird. Sie spricht über schlimme Lage der jungen Künstler in Deutschland. Ästhetisch, weil im Schatten des Expressionismus, und materiell. Bleibe fast 2 Stunden. Schaue, ob Porep im Theater ist. Sitzen in seinem Büro, trinken einen Cognac und unterhalten uns. Er schreibt mir Empfehlungsbrief für die Palooka in Dresden. Er ist mir sehr sympathisch und tut mir leid. Er findet es schrecklich, in Halle zu leben, in Deutschland überhaupt. Will nach Mexiko zurück, wo die Menschen glücklich sind und ausgeglichen. Sagt, er habe es als junger Mann sehr schwer gehabt und dass er sich jetzt verpflichtet fühlt, junge Männer zu unterstützen, wo er nur kann. Liege ich falsch, wenn ich ihn rückhaltlos charmant finde? Er sagt, ich solle ihm sofort schreiben, wenn ich in Deutschland irgendetwas brauche. Werde ihm von Dresden aus meine Poems schicken. 25. Januar. Lese ein Loblied auf Ernst Klinger in der Leipziger Zeitung anlässlich seiner großen Ausstellung dort. Neben Wagner und Nietzsche ist er jetzt offizieller Vertreter der NS-Kunst. Erwische den 17.13 Uhr nach Naumburg. Fahrkarte nach Leipzig nur 4,50 Mark. In Naumburg gebe ich dem Portier vom Kaiserhof meinen Koffer. Komfortabel, öde und billig. Esse ein Fischfilet und trinke viel Bier und lese das Buch von Giesau über den Dom. Brief an Mutter. 26. Januar. Nach dem Frühstück zu Fuß zum Dom. Dichtes Schneetreiben und sterilisierende Kälte. Wunderbar klar und unromantisch. Stilles, weißes Licht. Bezaubernder Westlettner. Mit Szenen aus der Passion und Kreuzigung von derselben Hand wie die Stifter im Westchor. Herrliche Komposition, sehr architektonisch. Genau die Spannung und Gegenspannung, von der Baquer in Hamburg gesprochen hat. Psychologisch, nicht religiös. Wunderbarer Judas und oberster hoher Priester. Großartiger Ausdruck von Petrus. Trauerfuror von Maria und Johannes. Ein starker, gut aussehender Christus, der sein Kreuz mit Eifer trägt. Die Stifter im Westchor unbeschreiblich. Alle wunderschön. Aber ganz hervorragend sind Gerburg, Wilhelm von Camburg, Eckehart, Uta und Adelheid. Höchst interessant, Hermanns geradezu demütige Haltung. Vielleicht als bewusster Kontrast zu der überwältigenden Männlichkeit von Eckehart gegenüber. Und Riegelindes fröhliche Vulgarität vielleicht das Gegenstück zur erlesenen Ruhe und dem Geheimnisvollen bei Uta. Konrads Kopf modern. Dietmar sehr tragisch und undurchdringlich, da der Schild den unteren Teil des Gesichts verdeckt. Licht sehr schlecht. Himmel bedeckt mit Schneewolken. Kann mir kaum vorstellen, wie es an einem strahlenden Tag wäre. Bleibe bis 3:30. Trotz des Einmarschs vorpubertärer Soldaten. Kaufe eine große Reproduktion vom Kopf der Uta und ein paar Karten. Laufe zum Bahnhof und erwische den 16.26 Uhr nach Leipzig, der mit 20 Minuten Verspätung um 17.30 Uhr ankommt. Nehme ein Zimmer im Hotel Nord, das vermutlich eine Absteige ist. Zimmer eiskalt. Schreibe dies hier, beschwere mich wegen der Heizung. Beschwere mich wegen der Lampe und laufe durch die Gegend. Vorbei am Blücherplatz, Reichsstraße und Grimmaische Straße zum Naschmarkt mit der Goethe-Statue. Übersehe Auerbachs Keller, gehe ins historische Burgrestaurant und esse ein miserables Bauernfrühstück. Dann blindlings weiter über die Peterstraße, am neuen Rathaus vorbei und über den Königsplatz. Dann Tram zurück. Sehe einen Betrunkenen und höre sein glückliches Liedchen den ganzen Weg zurück bis zum Augustusplatz. Gerate zufällig ins Café Felsche, sehr elegant und schön, und trinke einen Kaffee. Werde morgen und Donnerstag einfach nur rumlaufen, Donnerstagabend ins Konzert gehen und Freitag abfahren. Nur 1,5 Stunden nach Dresden. Geld wird knapp. 27. Januar. Miserable Nacht. Krach, Kälte, nicht geschlafen. Soll ich ausziehen? Zu viel Aufwand. Raus gegen 10.30 Uhr. Wieder furchtbar kalt. Gehe zum Museum am Augustusplatz. Riesige Klingerausstellung im Erdgeschoss. Schaue mir seinen Beethoven an, der hübsch und dumm ist. Eine Hübschheit, die versucht, nicht hübsch zu sein, und eine Leerheit, die vorgibt, Zurückhaltung zu sein. Die neue Salome, deren Neuheit wohl darin besteht, dass sie 2 Köpfe hat statt einen. Scheußlicher, gescheckter Marmor. Und Nietzsche sieht aus wie ein kleiner Gemüsebauer, ist aber der Beste von allen. Gehe nach oben. Massen von Kranach, darunter eine interessante Dreifaltigkeit mit einer hübschen Taube. Ein merkwürdiges flämisches Bild, genannt der Liebeszauber, das sie im Katalog der Schule von Van Eyck zuordnen. Ein nacktes Mädchen, das ein Wachsherz tauft auf den Namen des Geliebten, im Türeingang im Hintergrund. Dass sie nichts anhat außer Sandalen, gibt der Sache den Dreh. Ein Bild von Hans von Kulmbach, sehr gülden und schal, genau wie das Bier. Irgendwie eine miserable Sammlung, aber nicht so miserabel wie meine Stimmung. Gehe wie blind durch die Eiseskälte. Später vorbei an Brücke, ohne Wagners Geburtshaus zu sehen, durch Grimmaische Straße, ohne Lessings Studentenunterkunft zu sehen, vorbei an Thomaskirche, ohne einen Hauch von Johann Sebastian zu spüren. Sinke schließlich völlig erschöpft in Auerbachs Keller und esse in der Bierabteilung Hammeln mit Curry. Schleppe mich anschließend weiter, bis ich nicht mehr kann und völlig erschöpft ins Feldsche Café sinke, das zu voll ist. Also gehe ich wieder, ein bisschen aufgewärmt, und schaffe es bis zum Café Fürst Reichskanzler, wo der Kaffee abscheulich ist und Zeitungen in Hülle und Fülle vorhanden. Mir geht es so schlecht, dass ich die Times lese. Dann schleunigst zurück zum Hotel Nord, wo das Zimmer nicht warm ist. Wenn ich nicht für Donnerstag die Karte gekauft hätte, würde ich morgen abfahren. Noch nie eine Stadt mit so vielen Passagen gesehen. Mantel fällt auseinander. Werde ihn bald nicht mehr tragen können. Ersatzschlüssel von Koffer verschwunden. Gehe runter ins Speisezimmer mit Goethe und seine Welt und finde einen Platz neben der Heizung. Esse Schwein, fühle mich wie Sau und denke an Franz Marx Tierschicksale. 28.01.37. Im Museum schaue ich mir nochmal die Klingerausstellung an. Das ins Meer pissende Skelett war hübsch. Auffällig die intensive Beschäftigung mit Zentauren, der heroische Mann und Aasvögeln. Die große Kreuzigung scheußlich und ohne Sinn, diese überdramatisierte Ohnmacht von Magdalena. Die Maria sieht aus wie eine Kriegerwitwe am Totensonntag. Und die idiotische Haltung des Christus mit einem Brecheisen unterm Schritt und dem nervösen Gesichtsausdruck. Die neue Salome habe keine Verbindung zur Bibel, verkündet der Katalog. Warum dann die Salome bemühen? Sondern drücke die dämonische Kraft der Frauen aus. Ein durch und durch angestrengtes, schwülstiges, bastardhaftes Werk und eine sehr, sehr provinzielle Angelegenheit. Kaffee irgendwo und dann schnellstens zurück zum Hotel, wo ich Zimmer eiskalt vorfinde. Gehe nach unten und schreibe am Ofen unter großen Mühen eine Karte an Kaun. Der kleine Kellner legt sich für sein Leipziger Wetter ins Zeug und spult das NS-Evangelium runter, wobei ihm nur 1-2 Fehler unterlaufen. Sagt, dass der Pelzhandel wegen der Juden vor die Hunde gegangen sei. Die waren dafür zuständig und weil die Geschäfte jetzt hauptsächlich in London abgewickelt werden, sei die hiesige Pelzgegend nicht mehr wiederzuerkennen. Hotelbesitzer erklärt mir anschließend sein Heizsystem. Er dreht den städtischen Dampf zur Aufstehenszeit und Heimkommenszeit auf und zwar nur dann. Kann nicht von ihm erwarten, das ganze Hotel für mich Drückeberger zu heizen. Im März, April hat er ein paar Ofenzimmer für verwahrloste Rumhänger. Ansonsten macht er keine Ausnahmen. Esse später Leberwurst und trinke Bier. Was bin ich miserabel gelaunt und grantig seit meiner Ankunft in Leipzig. Kleiner Kellner sagt, in Dresden sei es noch kälter, aber wenigstens weniger hässlich. Januar 1937. Schlafe gut bei heulendem Ostwind. Nach dem Frühstück packe ich, zahle und gehe. Um 14.15 Uhr am Hauptbahnhof Dresden. Gebe meine Koffer ab und laufe über die Prager Straße zum Johannesring, wo mir Deutsche Bankschild ins Auge springt. Gehe rein, um zu fragen, ob mein Geld schon da ist, und genau in diesem Moment kommt es an. Entweder haben sie einen tollen Wechselkurs oder sie haben mir 5 Pfund zu viel überwiesen. Werde mich nicht beschweren. Laufe herum. Von der Brühlschen Terrasse aus wunderbar freier Blick über die Elbe voller Treibeis. Stemme mich gegen den Wind, den Fluss entlang Richtung Osten. Erster Eindruck von Dresden, zauberhaft. Gefühl von Freiheit und Weite nach dem Leipziger Dickicht. Gehe zum Fremdenverkehrsverein und bekomme eine Liste mit Hotels und Pensionen. Pension Höfer in der Bürgerwiese, wo die Palucka wohnt, wird besonders empfohlen. Hole Gepäck ab und gehe direkt zum Hotel Trompeterschlösschen. Kriege ein hervorragendes, modernes, komfortables, einfaches Zimmer für 3,50 Mark. Zu teuer für mich, aber gut. Nehme ein luxuriöses Bad. Esse und trinke in nettem Restaurant. Lese einen Witz in Zeitschrift Lustige Blätter. Dieser Krebs scheint mir nicht frisch zu sein. Er ist heute erst aus Hamburg gekommen. Zu Fuß? 30. Januar. Miserable Nacht, heiß und stickig, sogar bei offenem Fenster. Nach dem Frühstück hebe ich 300 Reichsmark ab. Dann gehe ich mir die Pension Höfer in der Bürgerwiese anschauen. Nur ein kleines, keilförmiges Zimmer frei, für das ich den Preis nicht unter 5,50 pro Tag mit Frühstück und einem Essen drücken kann. Ungefähr so wie in Berlin. Entscheide mich für sie wegen der schönen Lithografien an der Wand und dem Rilke im Regal. Gehe zurück ins Trompeterschlösschen und höre mir wie ein Trottel 2 Stunden lang Hitler an und 1 Stunde lang Göring. Eröffnung des Reichstags. Göring wieder zum Präsidenten gewählt. Gesetze, die den 4-Jahres-Plan regeln, auf weitere 4 Jahre verlängert. Wie üblich bei Adolf Hitler mit Verkündigung eines 20-Jahres-Plans zur Stadtentwicklung von Berlin. Seine Pseudo-Antwort auf die von Außenminister Anthony Eden geäußerte Sorge besteht hauptsächlich in der Wiederholung der Versicherung, Deutschland betreibe keine Isolationspolitik. Dann gibt Göring die Stiftung eines Kulturpreises über 100.000 Reichsmark bekannt, der alle 3 Jahre vergeben werden soll. Und dass es jedem Deutschen verboten ist, den Nobelpreis anzunehmen. Durchgefroren. Laufe zur Pension. Zimmer noch schlimmer, als ich dachte. Abendessen nicht schlecht. Sitze neben Frau oder vielleicht Fräulein Höfer und einem tollen Kerl aus Boston gegenüber, der sein Deutsch mühsam herausbringt und das Opernprogramm der kommenden 3 Wochen bis ins letzte Detail aufsagt. Am anderen Ende des Tisches Herr Höfer, Grafiker, ein deutscher Herr und ein Schwede. Der Schwede führt aus, wie absurd das Nobelpreisverbot sei, weil der Friedensnobelpreis, also der Grund für die gegenwärtige Aufregung, eine norwegische Auszeichnung sei, die nichts mit dem schwedischen Komitee zu tun habe, das in Stockholm sitzt. Schweden, das heißt die Nobelstiftung, habe keinen Einfluss darauf gehabt, dass die Ehre Karl von Ossietzky zuteil wurde, der hier als Verräter gilt. Der Ausschluss der Deutschen vom Friedenspreis wäre ein nachvollziehbarer Protest gewesen, nicht aber der von allen Kategorien des Nobelpreises. Klingt vernünftig. 31. Januar. Grauenhafte Nacht. Kalt, unruhig. Kurz vor 10 auf. Schlechtes Frühstück. Immer noch extrem kalt. alte Akademie zauberhaft, im gleichen Stil wie Potsdam. Grazie in Gelb und Grün. Innen Bilder aus dem 19. Jahrhundert. Liebermann, geboren 1847, Näherin und spielende Kinder. Seine anderen Bilder vermutlich im Zwinger. Manet, Dame en Rose. Monet, das Pfirsichglas, Seine-Landschaft. Renoir, Capitaine Darras, hervorragend. Degas, Tänzerinnen, Dame mit Opernglas. Hodler, Frauenbildnis. Ensor, Rotkohl. Van Gogh, Obststillleben, sehr spät. Toulouse-Lautrec, Freundinnen mit wunderschönem rotem Haar. Böcklin, Sommertag, schrecklich. Krieg, grauenhaft. Französischer Saal, wunderschön. Großzügige Hängung, gutes Licht. Mit Aussicht auf Neustadt, Clubsessel. Und jedes Bild gut. Untergeschoss? Caspar David Friedrich, 1774 bis 1840. Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Zauberhaft. Laufe über Adolf-Hitler-Platz. Propsteikirche, eine merkwürdige Mischung aus Leichtigkeit und Schwere. Die Oper, nach Sempers Entwurf von dessen Sohn, ist weit entfernt von dem, was Camus als bien bezeichnen würde. Schlendere durch den Zwingerhof. Großartige Eleganz und Heiterkeit. Endlos viele lachende Karyatiden, Faune, Putti und Nymphen. Steige die Nordwestterrasse hinauf und gehe weiter zum Nymphenbad und hinein, trotz Sperrung. Herrliche Aussicht von der Terrasse aus auf den Hof und nach Westen über den Zwingerteich, wo sie zur Musik Schlittschuh laufen. Wieder rein durch den Südosteingang mit einer Plakette, die darlegt, dass alle Versuche, das Gebäude zu restaurieren, gescheitert sind, bis Adolf Hitler auf den Thron kam. Gehe in einen kleinen Pub in der Nähe der Pension, trinke einen Rum und lese noch mehr Selbstbeweihräucherung von Hitler. Entschuldigt sich freundlich für die Unblutigkeit der Revolution. Die Tatsache, dass keine einzige Fensterscheibe zu Bruch ging, würde sie in den Augen einiger Länder scheinbar entwerten. 1933 sei die Revolution vorbei gewesen und alle zukünftigen Blutbäder werden unter der Rubrik Evolution durchgeführt. Stinklangweiliges Abendessen. Der Wurstdeutsche gegenüber, Herr Höfer müde, geduldig, bescheiden und nachgiebig. Empfiehlt Säumes Spaziergang nach Syrakus und schlägt ihn für mich in Meyers Lexikon nach. Klingt interessant. Von ihm sind die Zeilen: Gute Menschen werden nicht beraubt, schlechte Menschen haben keine Lieder. 1.2.37. Über den Platz in die Galerie. Katalog 3 Reichsmark. Kaufe eine Wochenkarte und direkt hoch zu den Italienern im ersten Stock. Giorgione, schlummernde Venus. Landschaft und unsichtbarer Amor von Tizian nach Giorgiones Tod. Irgendetwas scheint mir nicht zu stimmen mit der Zeichnung des linken Beins vom Knie abwärts. Linke Hand zauberhaft. Habe keine Lust zu weinen. Antonello da Messina, Sebastian. Hervorragend. Enorm wirkungsvoll, weil keine Bogenschützen abgebildet sind. Soldaten schnarchen, Mitte links. Frauen starren vom Balkon herunter. Blumengirlanden. Strahlender Sommerhimmel. Männer plaudern und gehen ihren Geschäften nach. Man freut sich des Lebens. Zypressen tief im Bildhintergrund. Wunderbar verkürzte Rauten zu seinen Füßen. Bassano, Francesco und Jacobo, hoch über die Sichtlinie gehängt, dunkel und schmutzig. Tintoretto verschiebe ich. Sixtinische Madonna, Maria mit dem Kind auf Wolken. Links Papst Sixtus II. Und rechts die heilige Barbara. Zwei Putti im Vordergrund, die nach oben schielen und von einem Maler und Dekorateur kopiert werden, der den ganzen Rest weglässt. Der beste Raphael, den ich je gesehen habe, neben den Kartons. Schönes Kind. Wunderbare rechte Hand des Sixtus. Schlendere anschließend durch den zauberhaften französischen Pavillon mit zwei Watteaus, die ich nicht sehen konnte, weil ein Kopist mir die Sicht verstellt hat und hier und da hineingesprenkelt, ein paar Werke von Parterre und Lancret. Schön literarisch platziert, wie Watteau auf die Leute hinausschaut, die auf dem Zwingerteich zu Jazz Schlittschuh laufen. Aber bis jetzt scheint mir die Sammlung zusammengestoppelt, schlecht gehängt und schlecht beleuchtet zu sein, mit hier und da einem Lichtblick. Laufe später am Teich entlang, sehr schöne Eislaufszene. In der Brüdergasse große Aufregung, weil zwei riesige Feuerwehrwagen wegen eines dünnen Rauchfähnchens aufgefahren sind. Schupo stürzt herbei und hält den gesamten Verkehr an. Laufe durch den Schlosshof, finde ihn verwahrlost und versaut. Weiter zur Palooka. Aufgeschrecktes weibliches Faktotum nimmt mit spitzen Fingern meine Karte und Poreps Empfehlungsbrief entgegen und heißt mich, um 20 Uhr anzurufen. Tue ich nach dem Abendessen. Nicht zu sprechen, soll aber morgen um 11 Uhr nochmal anrufen. Jawohl, Gnädigste. Ich muss weniger abstoßend ausführlich schreiben. Februar 1937. Rufe die Palooka an. Weiter verwiesen an Dr. Will Grohmann, Reikerstraße 33, der mich heute Nachmittag erwartet. Gehe erst zur Galerie, dann mit Trambahn zur Reikerstraße. Treffe Grohmann im Trainingsanzug an. Hat mich nicht vor 17 Uhr erwartet. Wunderschönes Arbeitszimmer mit ausgesuchter Kunstbibliothek. Ist charmant, hat einen guten Kopf. Sehr große Kunstbände mit zahlreichen Abbildungen von Klee, Kandinsky, Kirchner, Baumeister und anderen. Er stellt gerade eine Klee-Edition fertig und hat vor, eine über Picasso zu machen. Gattin und Tee. Holt ein Buch mit Reproduktionen aus der Sammlung Bienert, von der Porep anscheinend gehofft hat, dass ich sie durch die Palooka zu sehen bekäme, die die geschiedene Schwiegertochter der Bienert ist. Aber die Dame ist unterwegs. Anscheinend großartige Sammlung, aber die Brückemaler werden ignoriert. Grohmann sagt, die Brücke sei eine ausgesprochen deutsche Bewegung. Das heißt, national im besten Sinne und antifranzösisch. Wogegen der Blaue Reiter in München mit Marc, Kandinsky, Klee etc. vor dem Krieg und nach dem Krieg des Bauhaus international sein. Erst in Weimar, dann in Dessau und 1933 aufgelöst. Eine weitere Kategorie ist die neue Sachlichkeit, zum Beispiel Otto Dix, dessen Kriegsmappe seine bei weitem beste Arbeit zu sein scheint. Nennt jede Menge Namen, die ich nicht erinnere. Ist meine Meinung, dass Kirchner der wichtigste Brücke-Künstler ist und die Monumentalität von Schmidt-Rottluff oft gewollt. Er kennt bei Kandinsky, was aus dem japanischen Holzschnitt geworden wäre, wenn Japan nicht europäisiert worden wäre. Sagt, dass Kandinsky auch mandschurische Wurzeln hat, dass er orientalisch aussieht und dass das, was er schreibt, keine okzidentale, sondern eine orientalische Logik besitzt. Für ihn ist Klee der Größte nach Picasso. Schreibt mir Empfehlungskarten für Posse, Direktor der hiesigen Galerie, der mir vielleicht die Folterkammer zeigen wird. Sagt, dass Hanfstengel vom Kronprinzenpalais jedem die modernen Bilder zeigt, der ihn darum bittet. Sagt, er könne mir Empfehlungskarten für ihn und andere in Berlin schreiben, falls ich vorhabe, über Berlin zurückzureisen. Warum nicht? Langes Gespräch über die Lage des deutschen Intellektuellen. Er selbst ist all seiner Ämter hier enthoben, Gymnasium und Gemäldegalerie. Sagt, es sei interessanter zu bleiben als zu gehen, selbst wenn es möglich wäre zu gehen. Die Nazis könnten die Gedanken nicht kontrollieren. Es sei unmöglich einzuschätzen, wie lange das Regime sich halten kann, und dass es überwiegend vom wirtschaftlichen Erfolg abhängt. Wenn es zusammenbricht, ist es für ihn und ähnlich Denkende richtig, zur Stelle zu sein, unterzugehen oder wieder aktiv zu werden. Schon jetzt gibt es eine Bruderschaft von Intellektuellen, deren Freiheit stärker eingeschränkt sei als die der Arbeiter, weil das Gemurre eines Arbeiters nicht gefährlich ist. Interessant sei die Einstellung der Jungen über 16, die anfangen, sich über den Zwang zu ärgern. Das heißt, 5% der Jugend. Er spricht sehr gut. Und ich bin ständig deprimiert und niedergeschlagen, weil ich mich nutzlos fühle, verglichen mit der wunderbaren Energie dieser Leute, der Präzision ihrer Gedanken, der Echtheit ihrer Begabung und der Vollständigkeit ihrer Ausrüstung. Diese sagenhafte Bibliothek mit den großartigen Meyer Gräfes, De Hios und all den anderen. Im Vergleich zu denen hier bin ich völlig auf mich allein gestellt. Ich habe nicht mal eine Gruppe, die ähnlich denkt wie ich. Ich bin krankhaft träge und schlapp, verwirrt und ohne eigene Überzeugungen. Das bisschen Mühe, das ich mir mit diesem idiotischen Tagebuch und den Bilderlisten gebe, ist weiter nichts als die Beschäftigung eines besessenen Neurotikers. Könnte genauso gut Pennys zählen. Noch nie habe ich eigenständig gedacht. Vielmehr habe ich das Denken schon vor Urzeiten in einem Anfall von Panik abgestellt, sodass ich jetzt keine halbe Minute lang denken könnte, selbst wenn mein Leben davon abhänge. Vielleicht bin ich ja der simplen Aufgabe gewachsen, meine tief empfundene, schlimme Verfassung in Literatur zu verwandeln. Groman sagt, dass er vielleicht das Vergnügen haben werde, mich wiederzusehen. Ich mag ihn sehr. Oder bewundere ich ihn nur? Keine Energie heute Abend, um Bilderliste oder Karten und Briefe zu schreiben. Ich finde das Leben so anstrengend, weil ich so wenig Kraft habe. Ein Mann mit normal viel Energie würde an meiner Stelle händeringend nach Dingen suchen, die er tun kann. Und ich habe noch nicht mal die Kraft, jetzt hinaus in die Kälte zu gehen und mich volllaufen zu lassen. Aber ich werde heute Nacht anständig schlafen. Zum ersten Mal in dieser Woche. 3. Februar. Habe ich tatsächlich. Aber nicht wegen des Biers. Galerie, moderner Flügel, Erdgeschoss, Petersburger Hängung. Kokoschka, Bildnis des Egon Welles, Elblandschaft. Nolde, Sonnenblumen im Wind. Stillleben mit schwarzem Hirsch. Korinth und Kalkreut ohne Ende. Liebermann, Judengasse in Amsterdam und alle anderen Liebermanns, die im Katalog stehen, hängen tatsächlich. Außer dem Bildnis des Feldmarschalls von Bülow. Munk, krankes Mädchen, 4. Fassung. Das Leben, 2x3,5 Meter. 4 Mädchen, ein alter Mann und ein Mann mittleren Alters unter einem Baum, die Frauen bewundernd, der eine Mann ignorierend, der andere unnahbar. Nicht interessiert genug, um mir einen Ruck zu geben, was nötig wäre, um auch nur ansatzweise eine Interpretation zu formulieren. Hodler, sitzende Frau, engelhafter Ausdruck, geöffnete Beine und gebogene Klauen. So viel besser als die Salome von Klinger. Otto Dix, Bildnis des Hugo Erfurt. Eine Aneinanderreihung von Scheiße, Haaren, Pickeln etc., was in seiner Summe nicht mehr ergibt als ein Mann mit Haaren, Pickeln etc. Nichts als arithmetische Pietät. Die folgenden sind in Ungnade gefallen. Feininger, Kirchner, Klee, Pechstein, Schmidt-Rottluff, Chagall, Gross, Heckel, Kandinsky, die Schützengräben von Dix und Noldes Begegnung am Strande. Zusammen mit weiß Gott was noch, das zwischen 1930 und 33 angekauft wurde. Mittagessen ein Albtraum. Mein fehlender Appetit und das langsame Herunterwürgen mit Missfallen zur Kenntnis genommen. Kaufe Libretto von Hochzeit des Figaro. Übersetzung von Franz Friedrich Freiherr von Knigge, Lieder und Christian August Vulpius, Text. Sehr interessant. Bleibe den ganzen Nachmittag in Pension und lese die Hochzeit. Natürlich bleibt von Beaumarchais nichts übrig. Dann guter Platz auf dem Balkon, 4. Rang. Theater strahlt. Wenig Publikum. Hervorragendes Orchester, dirigiert von Böhm. Exquisite Inszenierung. Wunderschöne Kostüme. Figaro herausragend. Eine Welt, die pubertärer ist als die von Watteau, in der ja sogar das Interesse am Geschlechtsverkehr erloschen ist. Der Unterschied zwischen einer Sexualität, die sich in Galanterien erschöpft, und einer, die zu heftig ist für Galanterien. Wie wunderschön das auf Italienisch wäre. Erfrische mich im Pschorrhaus, obwohl Wein und Kaviar im Ratskeller angemessener gewesen wären. Beschaffe mir dann in der Viktoriastraße für 7 Reichsmark Liebe. Genau, Liebe. Lasse das Konzertprogramm liegen, das ich Tante Sissi hatte schenken wollen. 4. Februar. Karte von Grohmann. Ich werde einen Anruf von Friedrich Bienert bekommen. Sohn von Ida Bienert, der Sammlerin? Briefe von Weavy. Der Dent Verlag hat meinen Murphy abgelehnt. Wundert mich nicht. Copton Sanderson auch. Weavy will es jetzt bei Secca, Faber und Hogarth versuchen, bevor er auf Nott zurückkommt. Alles egal. Weavys Partnerin, Miss Vernon, ist mit Charles Laughton befreundet, der Geschichten für den Film sucht. Ob ich vielleicht... kann nicht. Schleppe mich durch die Gegend. Vergessen, wohin und warum. Außer, dass ich nicht in der Galerie war. Mittagessen in Pension. Gehe gegen 18 Uhr aus und mit der Tram Nummer 15 zu Strauß in die Zwingli-Straße. Er präsentiert sein Englisch. Die Gattin, Oberlippe großzügig hochgezogen. Belegte Brötchen. Naja, kein Abendessen und ich erschöpft. Seine Ansichten über Deutschlands Schicksal völlig uninteressant. Sagt, er betrachte es als seine Pflicht als Lehrer, die Goethezeit lebendig zu halten. Sagt, er sei sich nicht sicher, was eine zweite Blütezeit seines Vaterlandes betrifft. Ich frage, ob er nicht vielleicht eine dritte meint. Er, die Gotik um 1200, war französisch. Sie zitiert Heusinger in dem Sinn, dass die Intellektuellen jetzt nur das bekämen, was sie verdienten, dass sie zu saturiert und selbstgefällig geworden seien und dass das derzeitige Ausweiden notwendig sei, um sie wieder auf Linie und an die Arbeit zu bringen. Ich sage, dass ich gerne etwas über den Künstler erfahren würde, der per Definitionem nie zufrieden ist. Strauß reagiert sofort. Wir sind natürlich keine Künstler, wir sind nur Genießer. Stimmt wenigstens mit mir darin überein, dass das Kronentor zu vertikal ist. Bringt mich zur Tram. 5.2.37. Als ich gerade aus dem Haus gehe, ruft Friedrich Bienert an und lädt mich für Sonntag um 17 Uhr zu seiner Mutter ein, Würzburger Straße 46, und für heute Abend zu sich nach Hause, Hellerau. Versichere, dass ich natürlich nicht im Traum daran denken würde, ohne großen Sicherheitsabstand zum Abendessen einzutreffen. Bienert sagt, dass er seinen Wagen schickt. Ich sage, dass ich im Trompeterschlösschen essen werde. Dort werde ich um ca. 22.45 Uhr abgeholt. Unterwegs nach Hellerau laden wir einen Prinzen Obolensky ein, der Fremdenführer in Florenz ist. Kein großer Plauderer. Ziemlich lange Fahrt bis zum Rand der Dresdner Heide. Breche mir auf der Treppe fast das Genick. Finde eine gut verköstigte, elegante Gesellschaft vor. Und ich in meinem alten Anzug. Gesellschaft besteht aus Herrn und Frau von Gersdorf, ehemals Prinzessin Obolensky, einer rothaarigen Frau mit einem Schwips in gestärktem Hemd und Kragen und einer schwarzhaarigen Frau mit Monokel und Tolle, ebenfalls aus Russland. Dann noch ein blasierter Herr, den ich für einen Deutschen halte. Und Bienert. Luxuriöses Anwesen. An den Wänden des Speisezimmers nichts außer einem Klee. Frau von Gerstorff entpuppt sich als ehemalige Schülerin von Miss Ash am Campbell College in Moskau. So, so. Sehr ergiebiger Gesprächsstoff. Mein Deutsch wird in höchsten Tönen gelobt. Eine Sekunde lang bin ich geradezu spritzig. Dann zeigt mir Binat seine Sammlung. Wunderschöne kleine Klees, darunter der Forellenbach, ein kleiner, später Feininger, aquarellierte Zeichnung. Ein guter Léger, sehr brackhaft in der Farbgebung. Eine Baumgruppe von Nolde, schöne Collagen von weiß Gott wem, neue Radierungen von Dix, erstaunlicherweise von Bäumen. Die Bekannte von Ash taucht auf mit dem mutmaßlichen Deutschen. Ihr Schwips jetzt nicht mehr zu übersehen. Gehe nach unten und fange an, mich mit Brandy und Champagne Natur volllaufen zu lassen. Frau von Gerstorff nimmt mich bei der Hand, spricht Englisch, sagt, dass ich ernst sei, fragt mich alles Mögliche und erzählt ihre Lebensgeschichte, die einer weißrussischen Immigrantin. Sie hat 4 Kinder und ihr Mann unterrichtet Russisch in einer Militärkaserne. Schreibt Artikel für die Zeitung und illustriert sie. Die rothaarige Frau ist jetzt betrunken und besteht darauf, Ausschnitte aus ihrem Repertoire aufzuführen, in das ich mit eingebunden bin. Obolenski ist die ganze Zeit über der amüsierte Miesepeter mit kurzen Ausbrüchen von Beredsamkeit. Herr von Gerstorff spielt russische Weisen. Ich fange an, Old MacDonald Had a Farm zu singen, komme aber nicht weit. Aufbruch gegen 2 Uhr, als der Cognac alle ist. Binat sagt, dass er mich anrufen wird, um eine weitere Einladung abzumachen. Was mich wundern würde. Sitze im Auto eingeklemmt zwischen Prinz Obolenski und Schwester. Von Gerstorff vorne neben dem bedauernswerten Chauffeur. Sie bietet mir Karte für den Opernball morgen an. Ich bedauere sehr. Lade sie und ihren Mann zum Abendessen ein. Donnerstagabend. Anruf am Montag. Telefonnummer 64474. Ich werde als Erster abgesetzt. Sechster Zweiter. Lasse Elixier für Haar herstellen. 3,50 €. Kaufe einen Winterhilfswerk-Anstecker aus Quarz. Schreibe an Mutter. Esse in der Pension. Überlege mir folgenden Reiseplan. Dresden, Freiberg, Bamberg, 14 Heiligen, Nürnberg, Würzburg, München. Hure, 5 Reichsmark. Kaum geht es los, schwärmt sie von einer Freundin, wie toll ein Dreier wäre und würde kaum mehr kosten, etc. Mir vergeht sofort die Lust vor Ekel. Sehr interessant. Sogar hier ist so etwas wie Freundlichkeit Voraussetzung. Vielversprechendes Zeichen. Nichts läutert besser als die Gosse. 7. Februar. Wunderschöner Tag. Stolpere um 15 Uhr nach draußen ins Café Rumpelmeier, trinke Kaffee und lese Journal und Voltaires Kandid. Ein Hauch Frischluft im Kerker. Bin beinahe glücklich beim Lesen, dass es in Europa noch so einen Menschenschlag gibt. Riesiger Herpes kündigt sich an, damit ich auch gut ankomme in der Dresdner Gesellschaft. Mit Tram Nummer 16 in die Würzburger Straße zur Sammlerin Ida Binat. Treffe sie alleine an. Wie sie im Zwielicht des Gartenzimmers steht und den Sonnenuntergang betrachtet. Palastartiges Domizil. Antiquitäten in modernem Umfeld. Sie ist sehr nett, war einmal schön, hat Probleme beim Atmen und nimmt meine Floskeln nicht großartig zur Kenntnis. Sie plaudert über Kokoschka und Moholy-Nagy, über Gropius in London, Kandinsky in Paris und Franz Marc als den Freskenmaler der Moderne. Dass er dahingerafft wurde in der Blüte seines Lebens, war ein Unglück nicht nur für Deutschland, sondern überhaupt, etc. Tee und Kuchen in der Dämmerung in einem großartigen Saal mit einer Katze von Ewald Mataré auf dem Konzertflügel. Und als sie das Licht anschaltet, sehe ich Bilder wie folgt. Franz Marc, Elefanten etc. Unbeschreiblich strahlend. Kandinsky über dem Flügel, das größte und hellste und am wenigsten abstrakte, das ich je gesehen habe. Eine großartige Arbeit. Picasso, Kopf eines Mannes mit Hut und Federn. Früh, dunkelbraun im Ton, fast wie ein Spagnoletto, sehr heroisch. Bäume von Nolde, die mir nicht viel sagen. Vielleicht kämen sie anderswo besser zur Geltung. Im Gartenzimmer drei Kokoschkas. Eine fantastische Landschaft mit männlicher Figur, die in Embryonalstellung in einem Dickicht kauert. Nachthimmel, Tiere bei Tisch etc. Ungewöhnlich dunkel für ihn. Voller merkwürdiger Dinge, die zu ergründen ich nicht die Zeit habe. Dann ein Porträt von Nancy Cunard, auf dem meine gute Freundin aussieht wie eine Alice ohne Wunderland. Gemalt in Paris, ich vergesse zu fragen, wann. Habe ich sie je von Kokoschka reden hören? Ein großartiger Waldweg von Cézanne. Endlich die Behauptung der Malerei als Kritik. Das heißt, es ist Kunst. Dann ein hervorragender blauer Picasso. Eine Frau, völlig versunken im rosa Schaum einer Handarbeit. Ein Böcklin ist an die Wand gelehnt und aus dem Rahmen genommen. Große, kräftige, weibliche Gestalt des Schlafs, die den Nachthimmel befragt. Frau Bienert will das Bild verkaufen, aber nur an ein Museum, weil ihr Mann es so sehr gemocht hat. Sie hat es in Basel versucht, aber die wollen ihren Preis nicht zahlen. Ich schlage die Tate vor. Drei hervorragende Kandinskis, vor allem das rote und schwarze. Und ein Schlemmer, sehr olympisch. Dann noch drei Elisitzkis, darunter herrlich schwindelerregende Kurven. Oder sind es seismische Verschiebungen in einer Raute? Und zwei oder drei Moholy-Nagys. Er war im Bauhaus und ist jetzt in London. Von Oskar Schlemmer eine makabere Tischszene. Ein Mädchen mit Zopf, mit dem Rücken zum Betrachter über ein Buch gebeugt. Ein Junge zu ihrer Linken und unendlich weit weg. Ganz hinten eine Röntgenfigur. Auf der linken Seite, hinter dem Jungen aus dem undurchdringlichen Schatten hervorkommend, nähert sich ein gespenstischer Herr. An das konnte ich mich später in einer Wirtschaft am Münchner Platz beim Moselwein erinnern. Und daran, dass sie mich beim Abschied aufgefordert hat, wiederzukommen, damit ich die Bilder bei Tageslicht sehe. Soll sie am Dienstag oder Mittwoch anrufen und zum Mittagessen kommen. Eigentlich zeigt sie ihre Bilder nicht mehr, aber sie macht Ausnahmen. Sie ist sehr nett und fast schon heiter, hat etwas Schroffes, vollkommen Direktes, mit dem ich gut zurechtkomme. Ich gehe den ganzen Weg zu Fuß zurück und wieder ist es Zeit für ein Glas Mosel. Bin zum ersten Mal seit langer Zeit in Stimmung und fange ein Gedicht an. Immer anderswo. In Körper und Geist. Tau fällt wie Regen vom. Kaufe Kinokarte für Lumpazi Vagabundus. Der Film ist Mist, aber Rühmann streckenweise lustig. Wenn auch nicht so gut wie in Wenn wir alle Engel wären. Trinke anschließend ein Glas Bier im Pschorr und nehme mir das Gedicht wieder vor. Komme nicht weit, weil ich keinen Namen für den Ort finde, von dem aus der Regen fällt.
Samuel Beckett, German Diaries, Teil 3. Bearbeitung und Übersetzung aus dem Englischen, Gabi Hartl. Mit Sabine Tambrea als Samuel Beckett. Komposition, Zeitblom. Ton und Technik, Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz, Marie Permontier. Regie, Gabi Hartl und Zeitblom. Produktion Deutschlandfunk 2026. Dramaturgie Sabine Küchler.